Auch von mir ein herzliches Willkommen an diesen schönen Herbsttag, was ihr euch aufgemacht habt, um Gottes Wort zu hören. Die Ankündigung klingt immer so förmlich. Da kriege ich immer bald Zustände, da predigt. Ich verkündige einfach nur das Wort so, wie mir es der Herr gegeben hat, nach meinen Fähigkeiten. Ich bin kein großer Rhetoriker, aber der Herr segnet sowieso sein Wort selbst, auch wenn man noch so gut predigt. Manchmal geht es trotzdem ins Leere. Ja, das Thema heute, Jesus, der gute Hirte. Wenn man von Hirten und Schafen hört in der Bibel, dann meint man meistens den 23. Psalm. Und der ist auch der meistzitierteste Psalm. Und der meist gebetete Psalm und hat auch vielen schon Trost und Stärkung gebracht in Nöten und in schweren Zeiten. Der 23. Psalm beschreibt ja die Erfahrung eines Schafes mit seinen Hirten. Und der Jörg Gerter hat ja vor kurzem eine Stunde in der Mühle darüber gehalten, auch in Bezug auf sich selbst, aber ja Alkoholiker gewesen, wie ihn der Herr wirklich geführt hat und freigemacht hat und er auf den Weg mit Jesus ist. Aber heute wollen wir einmal den Hirten selbst zu Wort kommen lassen, wie er uns sieht und wer er ist. Als Jesus von sich als den guten Hirten zu seiner Zeit, das waren ja vor 2000 Jahren, zu den Leuten die Rede gehalten hat, bedurfte es damals ja keiner Erläuterung. Hirten und Schafe waren in alten Israel ja gang und gäbe, allgegenwärtig. Es war Praxis und jedes Kind wusste, was der Hirte zu tun hat und was es damit auf sich hat und wie der Alltag da bei diesen Leuten aussah. Heute ist das ja nicht mehr so. Ihr kennt das nur noch als Theorie. Ab und zu sieht man vielleicht mal noch eine Schafherde mit den Hirten, hat aber mit der Herdenführung im Alten Testament wenig zu tun. Als wir in Israel waren, haben wir sie auch gesehen, die Hirten. Die hatten keine 500 Schafe wie mir in der Herde, sondern nur 30, 40, hatten keine Hunde dabei, haben die selber irgendwo durch die Wüste getrieben. Und ich habe mich manchmal gefragt, was fressen die Schafe ja eigentlich? Das sind nur Sand und Steine. Aber irgendwo waren sie vielleicht auch doch satt. Ja, wie schnell hat sich das alles verändert in diesen Jahren? Und hauptsächlich in den letzten Jahrzehnten. Wenn ich daran denke, dass ich als Kind noch Kühe gehütet habe, Kartoffeln gelesen habe auf dem Feld, die der Bauer breit geschleudert hat, dass die Bauern noch mit dem Pferd hinter dem Pflug hergegangen sind, Furche um Furche gezogen hat, eine mühselige Arbeit. Ja, es war viel, viel Handarbeit dabei. Heute sieht das ja ganz anders aus. Alles industrialisiert. Man hat gar keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft und zur Viehhaltung. Es kommt irgendwo her und ist halt da und das im Überfluss. Und deshalb geht viel, sehr viel von der im Wort Gottes enthaltenen Weisheit verloren. Aber Gottes Offenbarung ist aber unabänderlich mit den Grundelementen der Natur verbunden. So kennt man heute nur noch den Hirten als romantische Abbildung auf frommen Bildern oder auf Kalendern. So ein friedliches Bild, eine grasende Schafherde und der Hirte steht dabei, gestützt auf seinen Stock und döst vor sich hin. Romantisch. Aber in der Bibel wird ganz realistisch über diesen Beruf berichtet, über das Hirtenamt und über die Schafe, die damals für viele die Existenzgrundlage war. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass Abel Schäfer war, dass er ein Lamm geopfert hat. Von Abraham wissen wir, dass er große Schafherden hatte. Jakob musste die Schafe hüten für seinen Schwiegervater und als Lohn hat er eine Frau dafür bekommen. Und da ist er noch betrogen worden und er musste 14 Jahre arbeiten, dass er die zwei Frauen dann hatte und letztlich die, die er wollte. Josef war 17 Jahre und er war ein Hirte. Mose hat 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro die Schafe gehütet. Im 2. Mose 3, Vers 1 kann man das nachlesen. David war ein Hirtenjunge und gar nicht so herausragend als Hirte. Amos war Schafzüchter in Dekau. Und auch im Neuen Testament wird dann nicht mehr so sehr viel über einzelne Schafhirten berichtet, aber die ersten, die erfuhren, dass Jesus geboren worden ist, waren Hirten auf dem Felde. Wir kennen das alle aus der Weihnachtsgeschichte. Heute ist euch der Heiland geboren. Heute, die ersten waren es, die es erfahren haben und haben sich auf den Weg gemacht. Es waren nicht die Weisen, es ist alles nur Mythos, was die Kirche dazu gemacht hat, dass es drei Weise waren und dass es die alle einen Namen hatten und dass die mit an der Krippe waren, das ist alles großer Quatsch. Die kamen viel später, aber haben sie längst im Haus gewohnt. Wenn Jesus sich als Hirte bezeichnet, müssen wir uns fragen, was waren das denn für Leute, die Hirten? Damals. Das muss man einfach wissen, dass man nicht viel von ihnen gehalten hat. Und als Josef nach Ägypten kam und ein großer Mann geworden ist und seine Brüder dann kamen, dann mussten sie sich extra setzen bei dich und auch später ein Land beziehen, wo die Ägypter nicht so präsent waren, weil Viehzüchter waren für die Ägypter ein Gräuel gewesen. Auch David war als Hirtenjunge unbeachtet. 1. Samuel wird das uns berichtet. Als Samuel zu diesem Vater kam und hat gesagt, einer deiner Söhne soll König werden. Und dann hat er die alle antreten lassen und keiner war dabei. Und dann musste Samuel fragen, sind das wirklich alle, die du hast? Ja, da draußen, da ist noch ein Kleiner da. Da hielt die Schafe da. Er musste ihn holen. Unbeachtet. Vergessen wir mal die Romantik bei all diesem, was wir damit verbinden. Sie hat auch bei mir eine Rolle gespielt, als ich von Uhrmacher zum Schäfer gewechselt bin. Muss doch schön sein, Schafe hüten draußen in der Natur. Habt ihr schon immer geliebt, die Natur und die Schafe. Herrlich, habe ich mir richtig romantisch vorgestellt und bin so auch in diesen Wechsel hineingegangen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass auch Schäfer eine harte Arbeit ist. Wenn ich an die Lammzeit denke, die wir gehabt haben, wenn 500 Schafe Lamm innerhalb von 2 Monaten, was das dann wirklich für Mühe macht. Da war nicht nur ein bisschen füttern. Da musste man ja zum Teil mit Geburtshelfer machen, wenn sie schwer gelammt haben. Das war wirklich auch manchmal aufregend. Und als mein Sohn geboren wurde und ich durfte dabei sein, da hätte ich am liebsten mit zugelangt, weil ich das in Laufen gemacht habe, Geburtshelfer bei Schafen. Aber bei Menschen ist das schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja, die Winterfütterung, die Schuhe, die Behandlung bei Krankheiten, das war alles harte körperliche Arbeit, die oftmals auch an die Grenzen ging und schweißtreibend war, denn die Schafe haben nicht das Maul aufgemacht, ja, gib mir mal diese Arznei, die haben sich gewehrt. Und wenn ein 1,5 Zentner schweres Tier sich wehrt, dann könnt ihr euch vorstellen, was das für Kraft bedeutet, das wirklich festzuhalten, auch bei der Schur. Ja, damals waren sie Tag und Nacht im Freien, die Hirten. Und da kann man sich auch vorstellen, dass es mit der Hygiene nicht so gut bestellt war. Die konnten sich nicht jeden Abend unter die Dusche stellen und sich den Dreck vom Körper waschen. Und damals gab es viel Dreck in der Wüste. Die sahen bestimmt nicht so sehr sauber aus. Dann konnten sie auch keine Feiertage halten und keinen Sabbat halten, weil sie ja die Schafe hüten mussten. Und auch die Synagoge konnten sie nicht besuchen. Das war alles Fehlanzeige. Und das war auch bei mir, ich denke, eine Überlegung, kannst du das machen, Schäfer, weil du dann wirklich nicht mehr früh jedes Mal in den Gottesdienst gehen kannst. Und deshalb waren sie damals bei den Juden verachtet. Da waren das die Hinterletzten. Und heute würde man vielleicht sogar sagen, das waren die Assis. Und als die Wende war, muss ich so daran denken, ja, die Wessis haben uns als Schäfer auch als Assis behandelt. Ah, die wollen wir alle nicht. Obwohl es bei uns in der DDR-Zeit wirklich ein anerkannter Berufszweig war, ne? Mit Ausbildung und Meister und so weiter und so fort. Wenn Jesus sich also als guter Hirte bezeichnet, stellt er sich auf diese Ebene der Hirten. Und so haben sie ihn auch damals behandelt, die Reichen, die Vornehmen und auch die frommen Führer. Das ist doch der Letzte. Und was er sagt, das ist doch alles so abartig. Guckt euch doch an, diesen Jesus. Was hat er denn? Was ist er denn? Er habe nichts, da als Wanderprediger herumzieht und sich aushalten lässt von Frauen, die ihm nachfolgen. Das vergessen wir oft, wenn wir dieses Bild des guten Hirten so sehen, wer er wirklich war, wo er abgebildet wird als Jüngling, schön und anziehend. Aber Jesaja spricht ganz anders von ihm. Und das müssen wir immer mit im Hinterkopf haben, wenn wir an diesen Jesus denken und von ihm reden, der sich als guter Hirte bezeichnet. Jesaja 53, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war der Verachtete und von den Menschen Verlassene. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Soweit Jesaja. Wir müssen uns auch nicht wundern, Johannes 15, Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Wir dürfen uns nicht wundern und wir brauchen uns auch nicht zu wundern, wenn uns die Welt verachtet. Die Frommen, guckst du nur an. Die ewig gestrigen, bei Jesus haben sie es nicht anders gemacht. Aber sein Vater im Himmel hat sich zu ihm bekannt. Und so bekennt sich auch jetzt Jesus vom Himmel her zu uns, zu dem Seinen, die ihm nachfolgen, zu seiner Herde gehören. Und wie der Vater den Sohn verherrlicht hat, so wird auch der Sohn uns einmal verherrlichen, mit einer Herrlichkeit, die er jetzt schon beim Vater hat. Wo er sagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Kommen wir einmal zum Text, Johannes 10, wo Jesus selbst von sich sagt, ab Vers 14, Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. In Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich von meinem Vater. In Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus sagt in Vers 11, ich bin der gute Hirte. 10-mal spricht Jesus dieses Wort aus, ich bin. Und genauso stellt sich auch Gott einmal den Mose vor, wie wir es lesen können in der Bibel, als er als Schafhirte diesen brennenden Busch sieht, der nicht verbrannte und es ihm wunderlich war und er hingegangen ist und dort den Auftrag bekommen hat, sein Volk Israel aus Ägypten zu führen, wo er dann fragt, ja, was soll ich den Leuten sagen, den Israeliten sagen, wenn ich sage, der Gott eurer Väter schickt mich, ja, wie ist sein Name? Da sagt Gott seinen Namen. Ich bin, der ich bin. Und als Jesus sagt, ich bin, dokumentiert er damit seine göttliche Autorität, trotz dass er verachtet worden ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus, der Erlöser der Menschheit. Ich bin's. Und gerade dann, wenn er sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann stellt er seine Einzigartigkeit heraus, was kein Mensch sagen kann von sich, ich bin der Weg. Ja, viele sagen, ich zeige euch den Weg zu Gott, was ihr da alles machen müsst und einhalten müsst und kultische Riten und Sakramente und alles, dann findet ihr den Weg zu Gott. Nein, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und deswegen ist seine Lehre auch keine Religion, auch keine christliche Religion, sondern Evangelium. Ich gebe euch, ich schenke euch das ewige Leben, wenn ihr euch auf mich verlasst. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Die Wahrheit ist also eine Person, nicht eine Meinung, wie sie uns heute verkauft wird und die beliebig veränderlich ist. Oder wie es einmal Lessing in der Ringparabel formuliert hat, ja, der Ring ist verloren gegangen. Beziehungsweise der Vater, um es mal kurz zu erläutern, hatte einen kostbaren Ring und hatte 3 Söhne und hat sie alle 3 gleich geliebt. Und hat, weil er nur einen Ring hatte, dann noch 2 nachmachen lassen, die dem gleich waren, dass man es nicht unterscheiden konnte. Ja, und dann hat er sie ihm gegeben. Und dann haben sie sich gefragt, was ist jetzt das Original? Welcher ist in Wahrheit der richtige Ring? Und damit will er dokumentieren, ja, die ist verloren gegangen, die Wahrheit. Nein, die Wahrheit ist nicht verloren gegangen. Wir haben diese Wahrheit und wir haben sie in seinem Wort, zu dem er sich selber stellt. Das ist die Wahrheit, nicht irgendeine Wahrheit. Und es hat sich noch niemand erdreistet zu sagen, ich bin die Wahrheit. Das kann kein Mensch sagen. Aber Jesus hat es gesagt. Und er hat auch gesagt, ich bin das Leben. In Römer 11, Vers 36 können wir das nachlesen. Der da war und der da ist und der da kommt. Jesus war schon immer beim Vater. könnte man lange darüber reden, über dieses Thema, ist sehr interessant. Oder in Offenbarung, ja, sagt das noch einmal, dem Johannes bei den Sendschreiben, der ich bin, der ich war und der ich komme. Er ist präsent, immer. Er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen, so sagt es uns die Schrift. Und deswegen kann Jesus sagen, niemand nimmt mir mein Leben. Ich bin das Leben, aber ich gebe es freiwillig zu einer Erlösung für viele, auch für dich und für mich. Und er sagt hier, ich bin der gute Hirte, nicht einer von vielen. Als ich Schäfer wurde, war ich der Meinung, alle würden so verhalten haben, wie ich mir das vorgestellt habe von einem Schäfer. Das Verhältnis zu Tieren, wie ich es auch von Jesus aus der Bibel schon in Kindertagen gelehrt bekommen habe, diesen guten Hirten, diesen barmherzigen Hirten, der das Schäflein auf dem Arm trägt, was selber nicht weiterkommt. Ich war sehr ernüchtert, um zu erleben, dass es auch böse Hirten gab. Ja, ich habe sie erlebt. Unter uns gab es Diebe, Alkoholiker, grenzenlose Egoisten und sogar Verbrecher. Denn waren die Schafe egal. Es ging ihm nur ums Geld und ihren Gewinn. Die blöden Viecher, naja, wir müssen es halt durchstehen, die irgendwo über die Runden zu bringen. Und so sahen sie dann auch aus. Und genauso ernüchtert musste ich feststellen, dass es auch in der Kirchengeschichte solche bösen Hirten gab und vielleicht sogar noch gibt, will ich kein Urteil fällen, die Herde wirklich zugrunde gerichtet haben. Matthäus 7 und in der Apostelgeschichte steht, dass es Wölfe im Schafspelz sind, die aus den eigenen Reihen aufstehen werden, denen es nicht um die Herde geht und das Wohlergehen und nicht die Fürsorge und die Liebe zu den Einzelnen im Herzen ist, sondern nur Gewinn und Macht und Einfluss und Ehre vor Menschen. Aber jetzt wollen wir über den guten Hirten reden. Und Johannes sagt Jesus einmal, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und ihr seid meine Freunde. Und in Johannes 10, Vers 11, ich lasse mein Leben für die Schafe. So eine Liebe ist nicht menschlich, es ist wirklich göttlich. Für Schafe, wo andere sagen, diese blöden Viecher, die dummen Schafe, die eigentlich nur vom Schlachthof bestimmt waren und ein bisschen Wolle abzuwerfen. Für diese lasse ich mein Leben, für die Menschen, die als Schafe bezeichnet werden. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Liebe und Fürsorge gehören zusammen. Jetzt könnte ich lange über die Fürsorge sprechen, wo in der Bibel die Schafe und die Hirten verglichen werden mit Menschen. Aber das würde vielleicht zu weit führen. Wir haben eine Extrastunde. Was alles dazugehört zur Fürsorge für die Schafe, dass sie gesund sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gedeihen. Jesus sagt weiter, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe. Wir müssen wissen, wir sind in eine Welt hineingeboren, deren Fürst der Satan ist, der ein Anrecht auf uns hat. Wir sind nicht von Geburt an seine Schafe. Und dieser Fürst, dieser Satan, gibt sie nicht freiwillig her. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, beziehungsweise gelesen, so wie es sich zugetragen haben könnte, das Gespräch Jesus mit den Satan. Ich lese es euch mal vor. Eines Tages hatte der Satan und Jesus eine Unterhaltung. Satan kam gerade vom Garten Eden zurück. Er war hämisch und prahlerisch und sagte zu Jesus: Ich habe gerade die ganze Welt voller Menschen gefangen. Ich setzte meine Falle und verwendete einen Köder, von dem ich wusste, sie können nicht widerstehen. Ich habe sie alle erwischt. Was wirst du mit ihnen tun? Fragte Jesus. Satan antwortete: Ich werde richtig Spaß haben mit denen. Ich werde sie lehren, wie man heiratet und sich voneinander scheidet, wie man hasst und sich gegenseitig missbraucht, wie man trinkt und flucht, wie man Schusswaffen und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde Spaß haben. Und was wirst du tun, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Ich werde sie töten, tönte Satan stolz. Wie viel möchtest du für die Menschen? Fragte Jesus. Nein, vergiss es, antwortete Satan, sie sind zu nichts gut. Sie werden dich sowieso nur missbrauchen und hassen. Sie würden dich anspucken und dich verfluchen und dich töten. Du möchtest diese Menschen nicht wirklich. Wie viel? Fragte Jesus ein zweites Mal. Satan schaute auf Jesus und sagte hämisch: Alle deine Tränen und dein ganzes Blut. Jesus sagte: Abgemacht. Und er bezahlte den Preis. Das ist der Preis, auch für dich und auch für mich, den er bezahlt hat. Er hat bezahlt. Darum gehöre ich so gerne zu ihm. Ich muss nichts erst vollbringen, um zu ihm gehören, sondern brauche nur Ja zu sagen zu dem, was er für mich getan hat. Und dann tun Menschen, was Schafe nicht können. Sie ignorieren den Ruf. Sie müssen nicht in die Herde, wenn sie gekauft worden sind. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Nach seinem Bilde, er hat uns den Verstand gegeben, was ein Tier nicht hat. Hat nur Instinkte. Und sie ignorieren den Ruf und gehen weg. Wie viele sind es? Schon zu seinen Erdentagen muss Jesus sagen zu seinem Volk, dem Volk Gottes: Und ihr habt nicht gewollt. Eine schreckliche Entscheidung, weil er nur denen ewiges Leben verheißt, die ihm nachfolgen und sich seiner Führung anvertrauen. Und dann sagt er: Ich kenne sie, ich kenne meine Schafe, die mir nachfolgen, ganz persönlich. Ja, die Bibel sagt sogar, dass unsere Haare gezählt sind auf unserem Haupt, so wertvoll sind wir für Gott. Er weiß Bescheid über uns. Er weiß Bescheid mehr, als wir uns denken können. Manchmal, als wir selber von uns wissen. Manchmal entdecke ich es beiden an mir, wo ich sage, es kann doch gar nicht sein. Gott sieht in unser Herz und erforscht unsere Gedanken. Und er weiß, was wir brauchen, was für uns gut ist und was uns erfreut. Aber auch, was er uns verbieten muss, weil es uns schadet. Er kennt unsere Krankheit und was uns krank macht. Er kennt unsere Sorgen, die uns immer wieder mal überfallen. Wie wird es ausgehen? Sorgen für unsere Kinder. In was für eine Zeit wachsen sie hinein? Und man muss vielleicht sogar Weltmenschen verstehen, wenn sie sagen, in diese Zeit setze ich gar keine Kinder mehr. Obwohl es uns allen gut geht, äußerlich, aber seelisch ist unsere Nation kaputt und am Ende. Ich kenne eure Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen in der Ehe und was es auch sonst so noch gibt. Und wir können das tun, was ein Schaf auch nicht machen kann. Wir können zu ihm gehen. Die Erfahrung lehrt als Schäfer, dass ein krankes Tier flieht vor dem Schäfer. Wenn man eins ausgemacht hat, was hinkt oder sonst was, Auffälligkeiten zeigt, man hat ins Auge gefasst, alle anderen konnten wir hin, das ist ausgerissen. Hat Angst gehabt, dass man es vielleicht greift und vielleicht auch mit Schmerzen verbunden ist. Und das ist auch für uns ein Schmerz, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, ich bin ein Versager. Ich bin es eigentlich nicht wert, dass du zu mir kommst und dass ich zu deiner Herde gezählt werden darf. Was ein Schaf nie kann, das können wir tun, uns ihm anvertrauen und wissen, dass er uns recht führt und dass wir bei ihm bleiben, damit wir einmal das Ziel erreichen. Das ewige Leben, was er uns in seinem Wort versprochen hat. Und Jesus hält sein Versprechen. Niemand anders kann es uns versprechen, dieses ewige Leben. Und sein Wort dann auch halten, als Jesus Christus allein, der gute Hirte. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du dein Leben für uns dahingegeben hast, für uns, die es eigentlich gar nicht wert sind und gar nicht zu schätzen wissen, was du uns erworben hast. Aber wir danken dir, dass wir, wenn wir mit dir gehen, dann so vieles erkennen dürfen, Herr. Und das erkennen dürfen, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du die Wahrheit bist und dass du der Weg bist und dass du uns führen willst auf rechter Straße. Herr, diese Erfahrung, dass wir die machen, das wünsche ich mir von einem jeden von uns. Herr, segne du unseren Weg und schenk, dass wir bei dir bleiben, egal was kommt. Wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir oftmals untreu werden. Amen.